Auf in die Zukunft, der Podcast zum Perspektivprozess des Siffert Investbund. Und damit herzlich willkommen zu Folge 19 von Auf in die Zukunft. Heute mit dem Thema Aus der Geschichte für die Zukunft lernen. Und wir freuen uns über unseren heutigen Gast, Eckhard Geißler. Schön, dass du da bist.
Ja, danke schön.
Herzlich willkommen auch von mir. Und wie gewohnt starten wir mit einem Check-in. Heute mit der Frage, wenn du auf deine ersten Begegnungen mit dem CVM zurückblickst, an welches Erlebnis musst du sofort denken?
Mein erstes Erlebnis mit dem CVJM, das war im CVM-Kreisverband Niederberg. Ich war Zivildienstleistender oder ich sollte Zivildienstleistender werden und überlegte, was könnte man denn machen? Bergkuppenkehren hatte ich keinen Spaß oder Krankenpflege oder so etwas. Hatte immer Spaß an Jugendarbeit und es gab bei uns dann den CVJM Velbert in unserem Kirchenkreis, Kreisverband. Und die hatten eine erste Zivi-Stelle ausgeschrieben. Sowas hatten sie vorher noch nicht. Und da habe ich mich drauf beworben. Und das war eine spannende Geschichte, denn Jugendarbeit in einer normalen Kirchengemeinde, evangelische Jugendarbeit gemacht zu haben als Ehrenamtlicher, dann in dem Konzept von CVJM, fand ich schon irre spannend. Und für mich ist dann diese Zeit Zivildienst im CVJM Velbert zum Vorpraktikum für die CVJM Sekretärschule, die es vor 100 Jahren noch gab, die es bis vor kurzem noch gab, dann geworden.
Lena, wie sieht's bei dir aus?
Ich muss tatsächlich an eine Begegnung denken, Eckhard, die hat mit dir zu tun. Als ich in meiner Heimat in Lippe relativ frisch im CVJM in der Jungschar als Kind angekommen war, war bei uns Woche des CVJM. Und du warst zu Gast und wir haben eine Jungscha-Stunde zu unseren Partnerländern in Ghana und Sierra Leone verbracht, irgendwo in Lage in Lippe in einem Gemeindehauskeller und für mich noch sehr einprägsam, dass ich anscheinend das Papierflugzeug gebastelt habe, was am weitesten geflogen ist und wir sind mit meiner Airline irgendwo hingestartet. Nachdem ich jetzt im Rahmen des Perspektivprozesses noch ziemlich oft Papierflieger gebastelt habe, staune ich immer wieder, was ich da als Kind so konnte. Aber das ist so eine meiner ersten vielleicht CVM-Begegnungen, die über den Tellerrand von Ortsverein hinausreichen. Und passend, Eckhard, warst du Teil davon.
Danke.
Fabi. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, meine erste Begegnung war eine Jungschar-Freizeit vom CVM Lemgo. Und ich bin da, glaube ich, ohne vorher CVM-Kontakt zu haben, einfach mitgefahren mit einem Kumpel zusammen damals. Und ich weiß gar nicht mehr so viel, aber das hat auf jeden Fall so Laune gemacht, dass ich danach in die Jungschar wollte. Und wenn ich an meine Zeit in der Jungschar in Lima denke, dann war da viel Aktivität und viel Gemeinschaft und wirklich wilde Sachen. Aber es war cool. Und war eine schöne Zeit, blicke ich gerne zurück.
Nice. Und damit sind wir vielleicht schon mittendrin in dem, was wir heute miteinander teilen wollen und wo wir uns sehr freuen, Eckhard, dass du zu Gast bist. Wir wollen einen Schnelldurchflug vielleicht machen durch 177 Jahre Ziffert im Westbund. Eine Geschichte, die so aus meiner Sicht geprägt ist von Pioniergeist, von Aufbrüchen, aber auch von Herausforderungen. Und wir haben dich gewissermaßen eingeladen als unser lebendiges Archiv. Und ich sag mal ein bisschen was zu dir, Eckhard, und dann habe ich gleich noch ein paar spannende Fragen mitgebracht, damit unsere HörerInnen dich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Eckhard Geißler, du warst 26 Jahre als Bundessekretär für Weltdienst und internationale Beziehungen im Westbund unterwegs. Ein paar Jahre davon waren wir auch noch zusammen Teil der Dienstgemeinschaft und bis 2019 ja offiziell in den Ruhestand eingetreten. In meiner Wahrnehmung vielleicht auch mehr ein Unruhestand.
Ende 2019.
Ende 2019, ja. November, ne? Nee. Ich weiß, wir haben das zusammen.
31.12., da war Ende.
Anders. Aber im November war die Verabschiedung, oder?
Ja, das passte.
Da war sowas, ne? Aber du bist uns ja auch erhalten geblieben. Ich sag mal, als Hüter der Geschichte kümmerst du dich noch stundenweise immer ums Archiv des Ziffert im Westbundes. Du sagtest eben schon, als wir hier ein bisschen angekommen sind, ab und zu verkriechst du dich in den Keller auf der Bundeshöhe. Und da haben wir, das ist eine tolle Chance, das heute auch zu nutzen, dein Wissen, deine Entdeckungen diese lange Geschichte, um zu fragen, was können wir denn für alle Aufbrüche, über die wir im Perspektivprozess reden, da vielleicht auch entdecken, was können wir daraus lernen? Und jetzt hast du eben schon gesagt, da war was mit Zivildienst in Velbert im CVJM, da war was mit CVJM-Sekretärschule. Bevor wir auf die große Westbund-Geschichte gucken, was ist denn in deiner Geschichte mit dem CVJM vielleicht noch erwähnenswert? Was sind vielleicht noch wichtige Wegpunkte? Gibt es noch was, was wir wissen sollten?
Ja, nach der CVJM-Sekretärschule hat es mich nach Minden, Ostwestfalen, verschlagen, in dieses schöne westfälische Städtchen und durfte dort 10 Jahre CVJM-Sekretär vor Ort sein, in einem Ortsverein. Die Kirchengemeinde hat mein Gehalt bezahlt, der Vorstand des CVJM hat mir gesagt, was ich tun durfte. Und das waren spannende Jahre, ja natürlich auch Lehrjahre, denn Vorpraktikum ist ganz schön, Ehrenamtlichkeit davor auch ganz schön, aber jetzt hauptamtlich, dann nach 3 Jahren Theorie, sich in einem Ortsverein dann zu bewähren, ist nochmal eine andere Hausnummer. Und das waren, wenn ich zurückblicke, 10 spannende, intensive Jahre. Und dann hatte ich die große Chance, den Verband zu wechseln, denn für 4 Jahre bin ich dann ins Lipperland gekommen, zwar weiter in Minden, Ostwestfalen gewohnt, aber immer wieder rüber nach Bad Salzuflen gewechselt, denn dort in Bad Salzuflen gab es einen anderen Jugendverband, MBK mit der Bibel für die Kirche haben sie sich genannt, eine Ausbildungsstätte für Gemeindehelferinnen, für Jugendreferentinnen und mit eigenem Freizeitzentrum in der Nähe von Detmold. Und da war ich dann zuständig für die Freizeiten, die wir selber als MBK dort veranstaltet haben, ja aus Höhepunkt Freizeiten, Mitarbeiterschulung. Aber ich durfte auch das Fach Jugendarbeit dort an der Ausbildungsstätte unterrichten. Und das hat mir Mordspaß gemacht. Also das waren 4 rundum spannend tolle Jahre, auch mit dieser neuen Herausforderung. Ja, und dann kam die Berufung, kam der Ruf, Eckart, magst du nicht ein bisschen reisen? Ja, das war so die Fragestellung zwar nicht, sondern willst du eher die Partnerschaften, die der CVJM Westbund hat mit den YMCAs in Ghana und Sierra Leone in Westafrika, dem CVJ in Ungarn, der noch dazu kam dann später, willst du das begleiten? Das Besondere bei uns im Westbund ist, dass wir ja nicht nur diese Nationalverbandsebene haben in der Partnerschaft, sondern wir haben ja auch Ortsvereine, die Ortsvereinspartnerschaften haben. Also nicht ein Verein hier in Deutschland oder im Westbund, dann mit einem Verein entweder in Ghana oder in Sierra Leone. Und wenn da Ehrenamtliche miteinander oder einander begegnen, einander treffen und dann einander besuchen, wahrnehmen, wie sieht's denn hü und wie sieht's denn hot aus, da sind dann ganz schnell auch Projektideen entstanden, sodass dann ein kleiner Ortsverein hier, ein Ortsverein dort finanziell auf die Beine gestellt hat, dass man Kindergarten hat bauen können, dass Berufsausbildung stattfinden konnte und so. Und diese Arbeit dann 26 Jahre begleiten zu können, wow, das war schon echtes Privileg.
Sehr cool. Ich hake da noch mal kurz ein. Ich nehme an, du hast tausende spannende Geschichten zu erzählen aus dieser Zeit, aus den vielen Reisen, ja nicht nur im Westbundgebiet, sondern wirklich auch in Westafrika bei unseren Partnern da unterwegs zu sein. Gibt es ein Erlebnis, das dir vielleicht besonders in Erinnerung geblieben ist, ja, für auch die internationale CVJM-Arbeit?
Ein großes Privileg, was sich dadurch ergeben hat, denn wir haben ja den CVJM-Weltbund. Im CVJM-Weltbund sind an die 120 nationale CVJM-YMCAs beieinander und der CVJM-Weltbund, der ja 1855 erstmalig bei diesem ersten Treffen in Paris die Pariser Basis ja formuliert hat, der hat alle 4 Jahre ein Welttreffen, die sogenannte Weltratstagung. Und da ich ja im internationalen Geschäft damit aktiv war, in dieser Partnerschaftsarbeit, hatte ich das Privileg, dann auch immer wieder zu diesen Weltratstagungen mitfahren zu dürfen. und da mit denken zu dürfen und da dann Menschen kennenlernen zu dürfen aus anderen Kontinenten, wie sie CVJM-Arbeit machen, die immer wieder auch Antwort auf die örtliche, die nationale, die regionale Situation ist, denn CVJM weltweit, aber CVJM in Deutschland ja auch nicht, ist ja nicht eine Blaupause und muss so sein, wie es da auf irgendeinem Papier oder Dokument steht. Diese Begegnungen, die fand und finde ich immer noch im Rückblick sehr, sehr prägend.
Danke. Ja, aber finde ich ja immer wieder beeindruckend auch zu sagen, wie riesig diese Bewegung ist, von der wir Teil sind und die ja bei uns irgendwie im Westbund schon super vielfältig ist und dann zu sagen, wenn wir mal aus unserem deutschen oder deutschsprachigen Kontext rausgehen, nochmal zu entdecken, wie anders andere CVJM-Arbeit gestalten und was das für eine Bereicherung ist, wenn man da auch mal schaut, was können wir voneinander lernen.
Ich habe gerade eine Entdeckung noch gemacht, die zu diesem Thema passt, vor 170 Jahren wurde der Weltbund gegründet, 1855, und 1955 hat dann der französische CVJM zur 100-Jahr-Feier des Weltbundes eingeladen nach Paris. Und da waren 1500 junge, erwachsene Männer aus dem deutschen CVJM auch in Paris mit dabei, all die Tage. Und das Ganze war 10 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg. Und das war für diese jungen Männer schon sehr, sehr bewegend, wie sie dort aufgenommen worden sind von der Weltgemeinschaft der CVJM. Denn es war ja vor 10 Jahre davor ein Weltkrieg. Und hier traf man dann aufeinander, miteinander. Und dann beschreibt einer ganz, ganz tief bewegt, wie sie als deutsche Delegation empfangen worden sind mit einem Riesenapplaus. Und das muss denen sowas von unter die Haut gegangen sein, zu erleben, dass sie hier jetzt nicht als die bösen Feinde, ja, die Mörder und dergleichen abgestempelt werden und in die Schublade gepackt werden, sondern dass da ja auch sowas für sie in dieser, auf dieser Weltebene wie ein Neubeginn erlebbar wurde. Also das ist schon ganz spannend. Und in der Vorbereitung hat sich der deutsche CVJM, was heute CVJM Deutschland ist, sehr viel Mühe gegeben. Die haben nämlich ganz viel Papier produziert für diese Teilnehmenden, um die entsprechend vorzubereiten. Und da steht unter anderem drin, das sind jetzt meine Worte, wenn ihr dorthin kommt, seid nicht überrascht, dass ihr dort auf CVJMs weltweit trefft, in denen es auch, Achtung, Mädchen gibt, in denen auch in Leitungsverantwortungen vielleicht auch Moslems sind, Hindus oder auch andere Religionen. Richtet euch darauf ein, dass ihr Leute dort findet, auch trefft, die ganz andere Konzepte von CVJM-Arbeit haben. Und ja, das war schon eine spannende Schulung für die, denn das waren ja Zeiten 1955, da hat man noch nicht so an die Mädchen im CVJM gedacht. Die haben sich erst ganz langsam durch die Hintertür ins Bewusstsein gebracht, bis es dann irgendwann auch im Westbund richtig offiziell wurde. Und wir einen Mädchenbeirat hatten und satzungsgemäß die Dinge dann auch entsprechend eingestellt waren.
Cool. Danke. Wir sind eigentlich schon mittendrin. Ich stelle trotzdem noch meine eine Frage. Du bist ja jetzt aktuell, sag mal, unser Archivar. Gibt's, seit du dieser Tätigkeit mehr nachgehst, vielleicht ein Fundstück oder eine Geschichte aus dem Archiv, die dich neben dem, was du gerade geteilt hast, besonders überrascht oder berührt hat?
Ja, da berührt mich ganz viel. Denn immer wieder, wenn man so ein Dokument gar nicht sucht, sondern plötzlich auf der Suche nach irgendetwas, was anderes einem in die Hand fällt, dann ist das schon manchmal sehr bewegend und überraschend. Da durchforste ich zum Beispiel, weil ein Ortsverein ein Jubiläum vor der Nase hat und sie selber ganz wenig alte Dokumente noch aus ihrer Historie verfügbar haben, ob ich mal gucken kann, ob wir was über ihren Ortsverein haben. Und das haben wir auch. Wir haben im Grunde noch von allen Ortsvereinen des Westbundes, in der Hochzeit gab es ja mal 1000, Jetzt sind wir so bei 500, eine Akte. Denn wenn ein Ortsverein Ortsverein sein wollte und will, dann muss er den Westbund um Erlaubnis fragen. Und dazu muss er eine Satzung vorlegen, die unserer Mustersatzung entspricht. So, und dann habe ich diese Akte gefunden, guck da durch. Und dann findet sich da drin auch nach dem Zweiten Weltkrieg ein Schriftverkehr. In diesem Verein schreibt nämlich jetzt eine Mutter verzweifelt an unseren damaligen Bundeswart, heute würden wir sagen Generalsekretär, Johannes Busch. Und sie schildert ihre große Not. Da ist nämlich ihr Sohn in einem CVJM, aber der ist gar nicht gut drauf, denn er hat seine Lehrstelle verloren. Er hat bei der Lehrstelle Geld geklaut und auch mit der Mutter nicht ehrlich umgegangen. Und sie macht sich große Sorgen. Und sie fragt jetzt Johannes Busch, könnt ihr nicht helfen? Ich finde das bemerkenswert. Johannes Busch hat dann auch sehr intensiv geantwortet, hat seine damaligen Bundessekretäre, die da in dem Bereich zur Verfügung standen, auf den Fall aufmerksam gemacht und sehr individuell auf diesen Einzelfall gestoßen. Ich finde das insofern bemerkenswert. Hier ging es nicht um eine große vereinspolitische oder werkspolitische Fragestellung. Hier ging es nicht um Bundesbeiträge. Hier ging es nicht, dass ein unglücklich war über den Dienst eines Bundessekretärs, sondern ein seelsorgerlicher, ein sehr individueller Fall, in dem sich über mehrere Schreiben hin und her Johannes Busch in diesem Einzelfall gekümmert hat. Sicher dann mit den Möglichkeiten, die dann unser CVJM Westbund dann auch bot. Das, ja, auch das geht unter die Haut, wenn man mitbekommt, ja, wir sind eine große Organisation mit vielen ehrenamtlichen Mitarbeitenden und ganz, ganz vielen Teilnehmenden in unseren Gruppen. Aber es geht um den Einzelnen. Und der Einzelne ist dann selbst in der Zentrale, selbst in Wuppertal auf der Bundeshöhe im Blick. Und das möge auch so bleiben.
Danke.
Fast schon ein gutes Schlusswort. Aber wir steigen eigentlich gerade erst richtig ein auf unserem Weg, aus der Geschichte für die Zukunft zu lernen. Wir haben vor 2 Jahren, 2023, das 175-jährige Jubiläum vom Westbund gefeiert. Und du hast jetzt vielleicht die herausfordernde Aufgabe, uns mal mit hineinzunehmen in Kurzform. Was ist da 1848 eigentlich passiert?
Ja, das ist schon eine Fehleinschätzung, 1848. Denn es ist schon was früher passiert, nämlich in den Jahren vor 1848. Wir müssen uns die Zeit vor Augen führen, wenn wir darüber sprechen. Das war die Zeit, in der die Dampfmaschine erfunden wurde. Das war die Zeit, als dann schon eine Eisenbahnlinie entstand, unten von Düsseldorf hoch nach Wuppertal und ein bisschen weiter. Das war die Zeit, in der das Städtedreieck Wuppertal, Solingen, Remscheid zur Wiege der industriellen Revolution wurde. Warum? Wir hatten hier schon von der Historie her ganz viele Wasserläufe, Bächlein etc., die da die Hügel runter schwappten und die wurden angestaut und so konnten per Wasserrad dann Hammerwerke betrieben werden. Das war hier die Gegend der Tuchbearbeitung, aber auch der Stahlbearbeitung, Solingen, Messerschleifereien und so. Und als jetzt noch die Dampfmaschine dazu kam, vergrößerten sich diese Firmen, Bandwebereien, Tuchmachereien im Tal der Wupper und die ganze Schmiedegeschichte. Und da, weil diese Firmen immer größer wurden, wurden mehr und mehr Mitarbeitende gebraucht. Kerls, die mit anpackten, aber auch junge Frauen, die mitarbeiteten. Und die kamen aus dem Umland, die kamen auch von etwas weiter her, nämlich dann häufig aus nicht so ganz prosperierenden ländlichen Gegenden. Und diese jungen Erwachsenen, die fanden sich jetzt plötzlich in einer Großstadt, in einer turbulenten Großstadtentwicklung, wo es wirklich hoch herging. Parallele Entwicklung in England war Manchester, industrielle Revolution, wo die Schornsteine rauchten und qualmten. Spannenderweise, der Friedrich Engels, der einer Wuppertaler Fabrikantenfamilie entstammte und sehr genau damals mitbekam, wie schlimm das für diese jungen Leute aussah, wie bös die soziale Situation war, war dann selber Firmenleiter in Manchester von einer Dependance seiner Wuppertaler Firma und kriegte da dann das ganze Arbeiterelend dann auch noch aus erster Hand mit. Und das war eine Zeit, und das hat also durchaus schon vor 1848 begonnen, dass sich diese jungen Kerls zusammentaten, und das unter unterschiedlichen Vorzeichen. Ein Vorzeichen war tatsächlich das Christsein, dass junge Kerls, die fromm waren, zusammenkamen und haben sich, indem sie zusammenkamen, untereinander gestärkt. Denn die Familie war weit weg und hier hatten sie im Grunde genommen nur sich selber. Oftmals waren es dann auch Pfarrer, die diese jungen Kerls im Blick hatten für sie Angebote machten. Das war zum Beispiel in Ronsdorf ein Pfarrer, Gerhard Dürselen, der in seiner Arbeit, viele Jahrzehnte arbeitete dort in Wuppertal-Ronsdorf, Kinderschule startete, der eine Bibliothek startete, und er startete mit ein paar Ehrenamtlichen einen Jünglingsverein. Das war aber eine Zeit, wo es noch unter den Jünglingsvereinen gar keine Verbindungen gab. Und die einen mögen sich Jünglingsverein genannt haben, andere Missionsjünglingsverein. Jedenfalls entstanden ganz viele dieser Dinge. Nicht nur hier bei uns in unserem Wuppertaler Großraum, sondern durchaus auch im deutschen Osten. Und dann passierte das. In Ronsdorf sitzen sie mal wieder zusammen, die jungen Kerls. Das war 1847. Und dann lesen die in einer der vielen Zeitschriften, Internet gab es noch nicht, Fernsehen auch nicht, da waren Zeitungen, also Druckerzeugnisse, die Medien, da lesen die, dass es im deutschen Osten da 4, 5 Vereine gab, die einen Leserbrief geschrieben haben. Nach dem Motto, uns gibt hier. Und wir haben den Eindruck, wir tun so was Ähnliches. Und wir könnten uns vorstellen, es gibt noch mehr von unserer Sorte. Und wenn das der Fall ist, dann gebt euch zu erkennen. Und in Ronsdorf lesen die das und dann sagen die, ja, das ist klasse. Die sind genauso ähnlich drauf wie wir. Was wäre denn, wenn wir ein deutschlandweites Treffen machen würden? Dann sagten eine, das ist schwierig, denn wir haben ja noch kein ganzes richtiges Deutschland. Das war ja noch Kleinstaaterei, also immer wieder grenzüberschreitend. Nebenbei in Minden, unser Mindener Bahnhof, als die Eisenbahn dort gebaut wurde, das war ein Grenzbahnhof. Auf der einen Seite des Grenzbahnhofes, da kamen die Züge aus Hannover an, aus dem feindlichen Hannover. Entsprechend wurde der Bahnhof auch mit großen Forts gesichert. Und auf der anderen Seite des Bahnhofs kamen die Züge aus Richtung Köln an, die Köln-Mindener Eisenbahn. Und dann ging es durch den Bahnhof durch auf die andere Seite. Also deutschlandweites Treffen, mehr als kompliziert. Aber dann sagte ein anderer, was wäre denn, wenn wir einen Rundbrief rausgeben würden, das ist so mein Wort jetzt, einen Rundbrief rausgeben würden. Gesagt, getan. Gerhard Dürselen, der Pastor dort, und noch einer, die haben sich hingesetzt und haben einen Rundbrief entworfen und haben den tatsächlich über den Postzeitungsdienst in Umlauf bringen können. Das war der Jünglingsbote. Die erste Ausgabe Mitte 1847. Und prompt geschah es, dass sich bei denen dann diverse andere Vereine meldeten. Und diese Melderei, die ging bis nach Straßburg, die ging bis nach Stuttgart, die ging sogar bis nach London, ging sogar bis nach New York. Denn das sind alles Plätze, in denen Deutsche, dann im Ausland, Jünglinge, junge Erwachsene, die in irgendeiner Form es ins Ausland verschlagen hatte, als Bäcker, als Köche, im Hotelgewerbe oder so, sich dann auch, weil sie Christen waren, zusammengeschlossen haben. So, jetzt hatte man also ein bisschen voneinander gehört. Uns gibt's also. Und dann findet sich in diesen ersten Ausgaben des Jünglingsboten eine kurze Notiz. Die ist allerdings anonym, aber ich habe den Verdacht, wahrscheinlich hat Gerhard Dürselen die da reingesetzt und wollte jetzt nicht groß erscheinen nach dem Motto, ne, ich habe hier eine Idee, wo er nämlich schreibt, es könnte doch Sinn machen, dass wir dieses, was wir jetzt hier so an Wahrnehmungen haben, etwas auf eine formalere Ebene stellen, wenn wir uns miteinander verbinden würden. Gesagt, getan. Auf 1848, was war das, September, ich weiß gar nicht genau den Monat, wurde eingeladen in ein Restaurant am Elberfelder, Wuppertal-Elberfelder Bahnhof. Und es ist erstaunlich, mehr als 100 junge Kerls kamen da zusammen und überlegten, was können, was wollen und wie wollen wir es, wie tun wir es denn? Und dann wurde gesagt, ja, wir brauchen eine Satzung. Das war natürlich typisch preußisch. Wir brauchen das eine formale Ebene. Und sie haben beschlossen, wir wollen den Rheinisch-Westfälischen Jünglingsbund gründen. Und prompt, paar Wochen später, hat man sich dann getroffen, wieder in Elberfeld, und hat ihn gegründet. Und spannenderweise, das ist wahrscheinlich auch eine Entfernungsfrage, wenn man das auf der Landkarte sich anguckt, das waren Vereine so auf der Schiene, Düsseldorf war dabei, dann eine Reihe Wuppertaler Vereine, das Wuppertal als Stadt gab es ja noch nicht, das waren halt einzelne kleine Städte, industrielle Städte, ja. Industriestädtchen im Tal der Wupper, dann bis hin nach Schwelm und dann gibt's noch zwei Ausreißer auf der Landkarte, nämlich der CVJM Mülheim und der CVJM Duisburg-Ruhrort, wenn ich es richtig habe. Das war also dann weniger als zwei Handvoll Vereine, die den Westbund gegründet haben. Und spannend, da war sofort eine Dimension der Internationalität dabei. Wenn nämlich dann, wenn wir 48 gegründet worden sind, dann 7 Jahre später schon der Weltbund gegründet wurde, dann war das keine Provinzkiste. Dann wusste man inzwischen schon, ja, in London gibt es einen German YMCA. Bin ich nebenbei Mitglied. Ist ganz toll. Dann gibt es in Genf einen Union Chrétienne Jeunes Gens, gegründet von Henri Dunant. Dann gibt es in anderen Staaten des deutschen großen Bereiches der deutschen Lande, gibt es dann auch noch CVJMs. Und das war dann das Spannende. Als sie dann ihre Satzung beschlossen hatten als Rheinisch-Westfälischer Jünglingsbund, was machen wir denn jetzt mit denen aus Stuttgart? Was machen wir mit denen aus anderen deutschen Kleinstaaten, die bei uns mitbewegen wollen? Was machen wir mit denen, den ersten Vereinen, die da diesen ersten Leserbrief geschrieben hatten aus dem deutschen Osten? Die Satzung sagt ganz deutlich, man darf im Rheinisch-Westfälischen Jünglingsbund auch Mitglied werden, selbst wenn man nicht im Rheinland und in Westfalen beheimatet ist. Man wollte die also nicht ausschließen. Und wenn man dann jetzt die Mitgliedsbewegung sich anguckt, die Mitgliedsstatistik, so wie von Jahr zu Jahr es mehr und mehr Vereine wurden, dann findet man plötzlich, schwupp, geht es dann um 30 Vereine runter im nächsten Jahr. Was ist denn da geschehen, fragt man sich. Die Lösung ist simpel, dann haben nämlich die Vereine, die da irgendwo in Süddeutschland ansässig sind, dann plötzlich festgestellt und für sich selbst wahrgenommen, ja, wir sind keine Westfalen, wir sind auch keine Rheinländer. Uns gibt es hier in unserer Gegend und haben dann schwupp ihren süddeutschen oder wie auch immer er sich nennt, Landesverband gegründet. Und da war es dann natürlich eindeutig und klar, dass sie dann natürlich aus dem Westbund ausgeschieden sind und dann Mitglieder ihres Landesverbandes wurden. Ja, so ist es gestartet, jetzt so in der Erzählung. Will man das alles dann etwas konkreter haben, dann sollte man das nicht verpassen. Das gibt's allerdings nur noch antiquarisch, denn es hat ein Kollege von uns, der war mal in der Geschäftsstelle tätig, der Walter Sturzberg, mal deutsche CVM-Geschichte aufgeschrieben in diesem tollen Buch Glauben, Handeln, Wagen oder Glauben, Wagen, Handeln, wo man dann diese Dinge dann doch etwas noch akkurater nachlesen kann.
Wir werden das Buch in die Shownotes packen und man kann es sich vielleicht bei dir ausleihen, schätze ich.
Nö, das ist meins, das ist schon wackelig. Aber wenn man im Internet guckt, bei diesen gebrauchten Bücherplattformen, Medimops oder so, mit ein bisschen Glück kann man es da finden. Man kann ja aber auch im eigenen Ortsverein mal nachfragen. Hat einer das noch rumliegen?
Ja, du scheinst es intensiv studiert zu haben. Ich bin total beeindruckt aus dieser Zeit. Du hast schon viele Eckpunkte so aus der gesellschaftlichen Dimension damals aufgezeigt. Wenn wir ein bisschen auf die Bünde, die sich gegründet haben, die erste Vernetzungszeit schauen, vielleicht eher intern. Was war so ein Gründergeist oder die Zeit? Wie waren die Leute da miteinander vernetzt? Was hat die wirklich begeistert im wahrsten Sinne des Wortes?
Also begeistert kann ich mir eigentlich nur vorstellen, ist so wie es dann auch in der Pariser Basis sich widerspiegelt, diese Christuszentriertheit. Wir sind Christen. Von Christus her haben wir einen Auftrag, auch unseren Glauben an andere weiterzugeben. Es war ja eine Zeit, da bin ich kein Fachmann, aber was ich so rudimentär am Rande mitbekommen habe, es war ja auch eine Zeit der Bewegung der Sozialdemokratie, also so die ersten Anfänge. Und da stand man sich ziemlich gegenüber. Auf der einen Seite die Frommen und diese Bewegung, die dann eher atheistisch geprägt war. Und das war eine Zeit, in der dann diese Vereine eigentlich auch sich auf die Fahnen geschrieben haben, dass sie auch eine Schutzfunktion sein wollten für diese jungen Kerls, für diese Wanderburschen zum Teil, für diese Jünglinge. Anekdotenhaft zum Beispiel das CVJM-Haus in Ronsdorf, der CVJM, der damals von Gerhard Dürselen gegründet worden ist, das hat einen Spitznamen, das CVJM-Haus dort. Das ist das Waterhüsken. Ja, wenn man nicht von hier kommt, versteht man das nicht. Das Waterhüsken, das ist das Wasserhäuschen. Warum? Hier gab es keinen Schnaps. Und Schnaps war damals ja, das gab es ja sogar in den Werkstätten, so ein Alltagsmittel, weil es ja ein irrer Arbeitsdruck da war, dann 6 Tage die Woche und vielleicht sonntags auch noch mit dran. Und hier war ganz klar, in diesem Häuschen gibt's kein Bier, kein Schnaps, hier gibt es Wasser. Weil Alkoholismus war diese große, schlimme Seuche, die da unter den Jungs herrschte. Dann aber auch ein Bildungsauftrag. Es war ziemlich von Anfang an, dass man sagte, wir brauchen brauchbare Literatur, die wir dorthin stellen für diese jungen Erwachsenen. Die können die vor Ort lesen. Ich weiß gar nicht, ob man die auch hat ausleihen können. Egal, war ihnen wichtig. Und dann gab es ja noch die Zeit der Wandergesellen, wo zum Ausbildungsgang in irgendeinem der damaligen Berufe dann man unterwegs war. Nicht nur seine Ausbildung vor Ort gemacht hat, aber dann als Geselle dann auf Reisen. Hier 3 Wochen, da 4 Monate und so. Und das war den Verantwortlichen damals ganz wichtig für die dann da irgendwo in einem Ort auftauchten und dort jetzt einen neuen Meister suchten, dass die in guter Weise betreut wurden und nicht unter die Räder kamen. Man hat das sogenannte, also neben einem gemeinsamen Liederbuch, das war ganz schnell, in den ersten 2, 3 Jahren war klar, wir brauchen für den Rheinisch-Westfälischen Jünglingsbund, wir brauchen ein gemeinsames Liederbuch. Da Das gibt's. Haben wir bei uns im Archiv. Dann war ihnen aber auch wichtig, dass sie ein Wanderbüchlein verlegten. Das war ein kleines Heftchen. Da wurde vorne reingeschrieben, wem es gehört. Und dann gab es Einträge, in welchem Verein war er denn jetzt? Dann konnte der Verein reinschreiben, er hat sich gut betragen oder das war ein blöder Kerl. Und dann konnten auch die Lehrherren eintragen. Und es gab Anschriften da drin, wenn man nach Minden kam, bei wem man sich melden sollte, um dann weitergeholfen zu bekommen. Bis dahin, dass dann Vereine auch hergegangen sind und haben Herbergen geschaffen für diese Wandergesellen. Irgendwann war das ja dann nicht mehr der letzte Schrei. Dann ging auch diese Zeit zu Ende. Aber so war das eine Kombi. Ganz stark von Christus geprägt, missionarisch im Blick, aber auch diesen Jünglingen ein gutes Umfeld zu schaffen, sich um sie zu kümmern. Ich weiß jetzt nicht, ob ich deine Frage jetzt wirklich beantwortet habe, aber das kam mir gerade alles so in den Sinn.
Ja, ich glaube, du hast viele verschiedene Fragen beantwortet. Vielen Dank, Eckart.
Oh nein, ich habe noch was. Ich will noch was zur Gründungszeit sagen. Ja, und zwar Folgendes. Der Jünglingsbote, dieser erste Rundbrief, da gab es ja gar kein Konzept. Was passierte? Ortsvereine schickten Gerhard Dürselen und dem Schriftleiter einen Bericht von ihrem Jahresfest. Dann kann man haarklein nachlesen, was für Lieder die gesungen haben, dann Exzerpt von der Predigt, und was, ich weiß gar nicht, ob da auch stand, welches Streuselkuchen die gegessen haben. Es gab halt noch kein Konzept. Das musste sich erst zurechtrütteln. Bis dahin, dass in den ersten 2-3 Jahren man auch Berichte findet über Jungfrauen, über und von Jungfrauenvereinen. Der Hammer. Aber irgendwann findet man die dann nicht mehr, denn parallel gab es tatsächlich dann auch Gründungen von Jungfrauvereinen zu den Jünglingsvereinen. Aber diese Berichte kommen dann irgendwann nicht mehr, denn es war ja eine Pionierzeit. Da gab es nicht die Blaupause, es rüttelte sich irgendwie zurecht und dann haben sie irgendwann gedacht, ja, wir sind Rheinisch-Westfälischer Jünglingsbund. Wenn die Jungfrauenvereine da was haben, dann lass die doch ihr eigenes Papierchen rausbringen. Einfach so eine nette Beobachtung.
Von den Anfängen, von dieser Pionierzeit, wo sich alles zusammenrütteln muss, wir können jetzt nicht auf alle 177 Jahre so mega in der Intensität eingehen, wollen aber jetzt mal drauf schauen, ja, vielleicht so ein bisschen Tradition und auch Innovation im Wandel der Zeit, weil von dem, was du beschrieben hast, ist, merke ich, CVM-Arbeit, wie ich sie kennengelernt habe, seit ich Ende der 1990er zum CVM gekommen bin, die sieht ja schon ein bisschen anders aus. Also da gibt's einfach andere Aufgabenstellungen, andere Fragestellungen. Vielleicht die erste kurze Frage vorweg. Zur Gründungszeit hieß dieses ganze Konstrukt ja noch nicht CVM-Westbund, sondern Rheinisch-Westfälischer Jünglingsbund. Wann wurden wir denn eigentlich zum CVM-Westbund?
Du fragst mich eine gute Frage, die ich dir nicht wirklich beantworten kann. Das muss wahrscheinlich, ja, lass mich überlegen, CVM-Westbund. Also Ortsvereine hießen noch ganz lange auch nach dem Zweiten Weltkrieg Jünglingsvereine. Bedingt aber durch den Zweiten Weltkrieg und das Engagement des amerikanischen YMCA, aber auch anderer Welt-YMCAs im Wiederaufbau unseres Landes und auch Wiederaufbau von CVJ-Infrastruktur, zum Beispiel in Kassel, beim Gesamtverband, da wurden Wohnungen gebaut für Mitarbeiter mit Geldern aus dem weltweiten CVJM. Der CVJM Hagen zum Beispiel hat einen Grundstein, haben YMCAs aus Minneapolis oder Minnesota Geld gegeben, dass der wieder entstehen konnte, weil ja im Zweiten Weltkrieg auch viel CVJM-Infrastruktur kaputt gemacht worden ist, verloren wurde. Und da wurde deutlich, das ist der YMCA. Dann haben deutsche Kriegsgefangene in den Kriegsgefangenenlagern der Westalliierten, also der Amerikaner, der Briten, den IMCA kennengelernt. Das ist mir auf Borkum bei einer Bundesmitarbeitertagung vor Jahrzehnten passiert. Da hatte ich meine CVJM-Briefmarkensammlung. Ich bin Briefmarkensammler. Und zwar Motivsammlung CVJM YMCA weltweit dort hingelegt gehabt. Und da kommt ein Fremdbesucher, also ein Kurgast, in die Kulturinsel rein, guckt sich diese Bildchen an und dann sagt er, ach, das ist ja der IMCA. Ich dachte erst, was will der? Bis ich geschnallt habe,
was?
Dass ein Deutscher, der nie Englisch gelernt hat, wenn er die Buchstaben YMCA sieht, sie natürlich als IMCA aussprechen muss. Und so, denn er war offensichtlich selber Kriegsgefangener nach dem Zweiten Weltkrieg oder während des Zweiten Weltkrieges. Und der CVJM-Weltbund, ähnlich wie das Internationale Rote Kreuz, war eine neutrale Organisation als Weltbund und hat mit Geldern aus den USA und wo auch immer her die Kriegsgefangenenhilfe organisiert. Da waren dann auch deutsche Hauptamtliche mit involviert, die als dann offizielle Mitarbeiter des Weltbundes, und damit hatten sie sowas wie eine Art Diplomatenstatus, gingen sie in englische Kriegsgefangenenlager rein, in französische Kriegsgefangenenlager und haben dort Literatur verteilt, haben Sportmaterial verteilt. Das ging sogar so weit, dass der IMCA, also der internationale YMCA, in England in dem Kriegsgefangenenlager Norton Camp eine Ausbildungsstätte für Jugendarbeiter, also Jugendreferenten, eingerichtet hat. Da konnten Kriegsgefangene dann eine einjährige Ausbildung oder sowas machen mit einem Abschluss. Das beinhaltete Theologie, das beinhaltete die ganzen sozialpädagogischen Geschichten. Und in den Kriegsgefangenenlagern waren ja auch durchaus kompetente Deutsche inhaftiert hinter Gittern. Und die haben dann diese Dinge unter der Schirmherrschaft des YMCA durchgeführt. Und ein Bundessekretär des CVJM-Westbundes, der ist durch Zufall da reingeraten. Der war Kriegsgefangener, auch in dem Kriegsgefangenenlager Norton Camp in England. Ja, und als der dann freigelassen wurde aus der Kriegsgefangenschaft, was hat er gemacht? Er ist nach Wuppertal gefahren, hat beim Rheinisch-Westfälischen Jünglingsbund angeklopft und hat gefragt, kann ich bei euch mitarbeiten? Das war Hans Hallier. Ja, einige ältere können sich an den Namen erinnern, und der wurde Bundessekretär für Ostwestfalen. Vorher hatte der noch nichts mit dem CVJM zu tun gehabt, aber mit dem IMCA. So, aber die Frage ist, wie kommen wir denn zum CVJM-Westbund? Ja, weil jetzt YMCA, Übersetzung wäre CVJM, nochmal eine Unterstützung bekommen hat. Einfach dieses Wording. Dazu kommt, dass wir ja auch schon seit den 1880ern, also 1882 wurde der deutsche CVJM gegründet als Gesamtverband, beim Hermannsdenkmal irgendwo in Lippe.
In Detmold.
Genau. Dann in dem Zeitrahmen der erste deutsche Verein mit den Buchstaben CVJM, das war der Berliner CVJM. Es gab also in Großstädten dann schon Vereine mit diesen vier Buchstaben CVJM. Was sich dann aber nach dem Zweiten Weltkrieg auch verbreitet hat für CVJMs in kleineren Städten, in Dörfern. Wann jetzt genau dann wir als vom Rheinisch-Westfälischen Jünglingsbund dann zum CVJM-Westbund wurden, muss dann irgendwann nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen sein, vielleicht in den 60ern. Ich weiß aber auch nicht alles, muss ich auch nicht. Ich habe ja ein Archiv zum Nachlesen.
Ich wollte gerade sagen, wir verweisen gerne nochmal auf dich für detailliertere Nachfragen und verlinken in den Shownotes auch nochmal unser Jubiläumsmagazin, was zum 175-Jährigen erschienen ist. Da stehen auch nochmal eine Menge Kurzfakten zur Geschichte des Westbunds drin.
Und ihr dürft und müsst unbedingt auch die ersten beiden Bände des Jünglingsboten dann verlinken, die nämlich auf der Homepage unter History des CVJM auf der Westbund-Homepage zu finden sind. Denn wir haben beide Bände mit Hilfe der Bibliothek hier in Wuppertal von der Landeskirche einscannen lassen können. Und die gibt's da als PDF. Da hat man dann wirklich CVJM Beginn oder Westbund Beginn in Originalton.
Ist notiert.
Ja, ich hoffe.
Wir hatten vorhin schon mal den Teaser, irgendwann kamen dann auch Frauen dazu. Was würdest du sagen, sind so in der Geschichte, was sind denn vielleicht so große Meilensteine, wie sich CVJM-Arbeit im Westbund, wie sich der CVJM-Westbund verändert hat in diesen Jahren? So ein paar Blitzlichter.
Das ist ganz schwierig, da Blitzlichter zu setzen. Denn na klar, irgendwann, dass die Mädchenarbeit dann ein Faktor wurde und auch ein programmatischer Faktor im Westbund, zweifelsohne. Aber wenn ich die CVJM-Geschichte so insgesamt betrachte, auch das, was ich im CVJM-Weltbund habe erleben dürfen, dann komme ich einfach zu dem Ergebnis, CVJM ist auch immer ein Produkt oder er spiegelt auch wieder, was zeitgeschichtlich, was kulturell und politisch jeweils vor Ort im Kleinen wie im Großen stattfindet. Und wir sind als CVJM immer wieder herausgefordert durch das, was in unserem Umfeld abgeht. Also wenn ich jetzt die Dinge sexueller Missbrauch zum Beispiel angucke, dass Ortsvereine aufgefordert werden, bei uns im Westbund jetzt Schutzkonzepte zu fertigen, Mitarbeitende zu schulen. Und diese Thematik, das ist eine Thematik vor 30 Jahren, hätte da keiner so mit Herzblut an der Stelle geschaltet und wäre aktiv geworden. Und das ist etwas, was ja offensichtlich jetzt auch eine Antwort ist auf eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung, die da an verschiedenen Stellen aufgebrochen ist. Also ganz spannend ist es, ich komme nochmal zurück zu dem Jünglingsboten. Wenn man in dem blättert und dann da guckt von Jahrzehnt zu Jahrzehnt, was werden da für Themen behandelt? In Geschichte, deutscher Geschichte, das hat mich nie so besonders interessiert. Das ist erst so etwas, was vielleicht auch intensiviert wird durch das Archiv. Aber es hat mal vor 1900 einen deutsch-dänischen Krieg gegeben. Jupp. Und dann lese ich auf den entsprechenden Seiten in der Zeit im Jünglingsboten, wo ein CVJMer irgendwie mit einer Militäreinheit da an diese Front geschickt wird und er berichtet dann haarklein, wie da eine Kanonenkugel neben ihm, also ist jetzt von mir konstruiert, ist nicht so ganz akkurat, neben ihm 5 Meter einschlägt. Ja, also Kanonenkugel und so. Also ganz, ganz spannend, wie dann auch das den CVJM intensiv bewegt. Wir hatten als CVJM vor 1900, der Westbund, eine eigene Krankenkasse. In den Ortsvereinen gab es Mitarbeiter, die sich darum gekümmert hatten. Das Ding hat nicht ewig bestanden, ist wahrscheinlich vielleicht auch irgendwann pleite gegangen, keine Ahnung. Aber es war ein Bedürfnis dafür dann. Wir hatten eine Sterbekasse. Sterben ist nicht teuer, aber Beerdigen kostet Geld. Und das wurde auch angeboten. Da gab es in dieser Zeit, in der das mal entstanden ist, dann offensichtlich auch eine Not und machte es Sinn. Ähnlich wie jetzt, nicht, was aktuell Ortsvereine beschäftigt, wenn es um das eben Geschilderte geht. Und spannend wäre es jetzt, wenn wir vom der Hochschule jemanden hätten, der die Aufgabe bekommt, seine Doktorarbeit zu schreiben, im Vergleich Zeitgeschichte und Jünglingsbote oder dann CVJM-Magazin oder wie die Dinger sich dann in der Fortsetzung dann immer wieder anders genannt haben, wie sich Zeitgeschichte dann bei uns widergespiegelt. Und wie wir im Grunde genommen mit den Herausforderungen von Zeitgeschichte auch unsere Programmatik, unsere Angebote dann auch immer wieder verändern. Wir sind jetzt ganz stark dran, dass wir hier und da es schwierig haben, feste Gruppen, ne, Jungscher Arbeit oder so zu haben, außer nur 3 Kids, sondern dass da mal 20 sind, dass eine andere Dynamik da ist. Und was werden jetzt für neue Ideen entwickelt? White Church. Ein Thema, was dich, Lena, die Tage schon beschäftigt und noch intensiver beschäftigen wird, ist ja auch nichts anderes als der Versuch einer Antwort auf eine Herausforderung, in der wir gesellschaftlich dastehen. Also ich kann jetzt nicht so die großen Klopfer nennen oder die großen Weichenstellungen, so nach dem Motto, ich gehe in ein Stellwerk, sehe da den Gleisplan und kann dir genau sagen, so da ging's dahin oder da ging's dahin. Das ist im Grunde genommen ein über die Jahrzehnte, nach meiner Beobachtung, fortlaufender Prozess. Jetzt habe ich dich enttäuscht.
Nee, ich finde es sehr inspirierend und finde, da steckt ganz viel drin, was ja auch auf so einer Metaebene, ich finde, wir ganz viel daraus lernen können. Und da haken wir gleich ja nochmal nach. Aber mich bewegt gerade die Frage, wenn du sagst, ja, CVJM-Arbeit reagiert auch immer wieder auf das, was zeitgeschichtlich, was gesamtgesellschaftlich passiert, hat dadurch auch Formangebote verändert. Was würdest du sagen, welche Rolle spielt dann Tradition für unsere Bewegung?
Wenn wir nicht wissen, wo wir herkommen, was unsere originäre Motivation war und dann auch ist, dann würden wir wurzellos sein. Ich halte ganz viel davon, die Mütter und Väter im Blick zu behalten. Den ollen George Williams, nicht, der den sogenannten ersten YMCA der Welt, nämlich den London YMCA am 6. Juni 1844 gegründet hat. Ja, mal zu lesen, was hat die damals angetrieben? Aber bitte nicht nur die alten Herrschaften von vor 150 und mehr Jahren, sondern auch nochmal hinzugucken, was waren das für Menschen, was hat sie getrieben? Was hat sie motiviert? Können wir da was ablesen? Können wir da nicht kopieren, aber einfach wahrnehmen, vielleicht auch tröstlich wahrnehmen? Die hatten auch ihre Herausforderungen. Geschichte ist nicht allglatt. Wir gucken zurück und können, wenn wir zurückkommen, dann erkennen wir Wege. Aber vor diesen Weichenstellungen standen die da wie baff und fragten sich auch, kratzten sich am Kopf und fragten, was nu, was machen wir jetzt? Damals die spannende Frage, als christliche Jugend und auch die Jugendverbände einverleibt worden sind in die Hitlerjugend. Wie dann die Ortsvereine, aber auch wir als Landesverband oder auch der deutsche CVJM dann dastanden. Wo dann auch vielleicht Entscheidungen gefallen sind, die im Rückblick, als neutrale Rückblicker, man sagen würde, war vielleicht nicht so gut, aber ich wollte nicht in den Schuhen stecken von denen, die damals entschieden haben und, denke ich, nach bestem Wissen und Gewissen ihre Entscheidung getroffen haben. Vielleicht auch, wenn man zurückblickt und sagt, na, vielleicht war es doch nicht so gut.
Vielleicht ja eine schöne Überleitung zu sagen, in Zeiten wie den heutigen, was können wir aus der Geschichte auch lernen?
Wir versuchen in einem dritten Schritt jetzt ein bisschen Richtung Zukunft zu blicken und zu schauen, was wir aus der Vergangenheit dafür mitnehmen und lernen können. Du hast schon ein bisschen, du bist eben schon ein bisschen drauf eingegangen, aber was glaubst du, welche Rolle spielt dieses Bewusstsein für die eigenen Wurzeln, die eigene Geschichte? Was hat das für eine Rolle, wenn es darum geht, mutig in die Zukunft zu gehen?
Ich bin kein Prophet. Ich bin auch keiner, der jetzt gute Tipps geben kann. Geschichte blickt zurück. Denn Historie heißt ja verstehen, was mal gewesen ist. Und das ist nicht unbedingt die Glaskugel für das, was dann in 20, 30 Jahren passieren wird. Es könnte aber Geschichte kann insofern tröstlich sein, für die, die hier und heute vor der Frage stehen, was ist die Zukunft, was sind die Zukünfte, wie wird CVJM in hier oder CVJM in dort in Zukunft sein, sich wahrzunehmen, dass die vor uns die Dinge getrieben haben, keine Heroen waren. Die waren keine Glaskugelleser, die mussten sich alle jeweils mit der aktuellen Situation und Herausforderung auseinandersetzen und dann bitte aber auch Schritte wagen. Und das haben sie getan, sonst wären wir nicht, wo wir heute wären. Ich denke, dann heißt es ja auch nüchtern wirklich wahrzunehmen, was das hier und heute ist. Wenn wir in den gestrigen Vorstellungen, wie Jungsche Arbeit auszusehen sollte, werden wir wahrscheinlich scheitern, sondern den Mut haben zu analysieren, was ist die Situation heute, was haben wir für Möglichkeiten, welche Werkzeuge stehen uns zurzeit vor Ort oder auch für uns als Landesverband stehen uns zur Verfügung. Wie viel Geld haben wir, wie viel Personal haben wir, wie viel ehrenamtlich Mitarbeitende haben wir, wie sieht unsere Logistik aus? So könnte ich mir das eher vorstellen. Also nicht Glaskugel lesen, Eckart sagt euch, wie das in der Zukunft aussehen kann oder soll, sondern eher sich ermutigen zu lassen von denen, die vor uns auch manchmal falsche Weichen gestellt haben. Wir haben ja, also das finde ich betrüblich, ich selber bin Mitglied hier in einem Ortsverein, der vor den Toren der Stadt liegt, zwischen ein paar Bauernschaften, da gibt's keine Kinder. Wir haben versucht, Kirche Kunderbund anzubieten, da kamen 3 Kinder. Das haben wir 3 Versuche gemacht und dann haben wir gesagt, okay, Gott schenkt uns diesen Weg im Moment nicht. Und da stehen wir jetzt im Moment ratlos da, der Verein ist überaltert. Nach statistischen Überlegungen ist der in 10, 20 Jahren auch nicht mehr da. Also vielleicht auch den Mut zu haben und wahrzunehmen, auf Gottes schöner Erde ist auch nicht alles für ewig, für die Ewigkeit. Auch Platz oder Raum schaffen, dass vielleicht was ganz anderes Neues entstehen kann. Ich finde es so traurig, wenn ich älteren CVJMern begegne, wo vielleicht auch ein CVJM in die Knie gegangen ist, die immer noch in ihren alten Vorstellungen leben, mit irgendwelchen Ideen kommen, was man denn noch machen könnte, aber im Grunde genommen ist gar keine Manpower mehr da, bis auf diese einzelne Person, die da extrem leidet, dass da eine Geschichte zu Ende gegangen ist. Also vielleicht auch ein Teil der Zukünfte ist sterben lernen. Auch als Verein. Wir feiern immer fröhlich oder früher, das war ja der Hammer. Jeder Verein hat sein Jahresfest gefeiert. Nochmal Story aus den alten Tagen. Warum sind Kreisverbände gegründet worden? Die sind simpel gegründet worden, weil die Ortsvereine waren richtig voll drauf, Jahresfeste feiern zu wollen. Und schwupp hatten die Nachbarn am gleichen Sonntag Jahresfest wie wir auch. Und die wollten sich immer, es gab ja kein Entertainment großartig, und die wollten nicht in die Kneipen gehen. Also hat man sich gegenseitig besucht und hat miteinander gefeiert. Aber das wurde ja dann schwierig, wenn wir selber Jahresfest hatten und die anderen auch. Also hat der Rheinisch-Westfälische Jünglingsbund, also der Vorstand, dann gesagt, so Leute, ganz einfach. Wir teilen uns, wir teilen den Bund in kleine Abteilungen auf, regionale Abteilungen, und wir diktieren euch jetzt, wann Klein-Kleckersdorf, Groß-Kleckersdorf sein Jahresfest zu feiern hat. Jetzt konnten sie sich also alle fröhlich miteinander befeiern. Immer wieder wurden diese Regionen, je mehr Vereine dazu stießen, dann auch nochmal verändert, die Zuschnitte. Bis dahin, dass dann Echo kam aus diesen noch nicht formalen Regionen. Dürfen wir uns denn auch anderweitig treffen? Tatsächlich, dann gab es tatsächlich auch Treffen auf gesamter regionaler Ebene. Aber dann hat der Westbund gesagt, ihr habt aber nichts zu entscheiden. Irgendwann wurde das dann aber auch formalisiert. Kreisverbände wurden legalisiert. bis dahin, dass sie dann eigene Dinge entscheiden durften. Ja, okay, das war jetzt ein Abweicher. Aber auch so eine verrückte Geschichte. Ohne Konzept, wie dann wir zu Kreisverbänden gekommen sind. Einfach aus der Not eine Tugend. Die Leute wollten feiern. Das war der Grund.
Ja, das können wir doch mal mitnehmen. Wir sollten mehr feiern. Du hast eben so schön gesagt, es ist nichts für die Ewigkeit. Und trotzdem blicken wir als CVJM Westbund auf eine schon ziemlich lange Historie zurück. Das hast du auch eindrucksvoll immer wieder hier ausgeführt. Was sind aus deiner Sicht Faktoren, die in dieser langen Zeit dazu geführt haben, dass der CVJM Westbund zukunftsfähig geworden ist oder geblieben ist?
Also von der Statistik her sind wir nicht zukunftsfähig geworden geblieben. Wir hatten in der Hochzeit nach dem Zweiten Weltkrieg tatsächlich 1000 Mitgliedsvereine. Und jetzt sind wir bei 500. Wir erleben, dass im Ruhrgebiet jede Menge Ortsvereine in die Knie gegangen sind, nicht mehr existieren, sodass ja Kreisverbände auch nicht mehr existenzfähig waren, Kreisverbandsarbeit im Ruhrgebiet nicht mehr funktionierte und man dann auch spannend jetzt hier nach neuen Formen der Begegnung des Miteinanders von denen, die noch aktiv sind, die noch was wollen, dann sucht. Ich kann jetzt nicht sagen, wie der aktuelle Stand da ist, aber sterben können und sterben zulassen, aber dann, was an Leben da ist und wo Pflänzchen sind, auch dann ungewöhnliche Pflänzchen, die wahrzunehmen und damit viel Fantasie ranzugehen, die zu begießen und gucken, was da für die Zukunft für uns denkbar und machbar ist.
Wenn du dir den CVJM Westbund der Zukunft vorstellst, was sollten wir deiner Meinung nach bewahren und was unbedingt verändern?
Bewahren die Pariser Basis. Da bin ich wieder bei der Historie. Das ist die Grundlage, auf der wir stehen. Und diese Pariser Basis immer wieder abklopfen für das, was sie für uns heute sein könnte. Schlimm fand ich die Situation, dass zum Beispiel der kanadische YMCA mal in der Weltbewegung die gedreht hat und versucht hat, die Pariser Basis tatsächlich abzuschaffen. Denn diese nordamerikanischen YMCAs, USA wie Kanada, sind ja YMCAs, die sehr säkular geworden sind, in denen Mitglieder, also ihre Kunden, das ist ja dann häufig auch Swim and Gym, dann ja gar nichts mit dem Christsein zu tun haben, aus anderen Ethnien, aus anderen Religionsgemeinschaften dahin kommen. Und da die Pariser Basis drüber zu hängen, fanden die schwierig. Aber für uns als Bewegung noch einmal, was sind unsere Wurzeln, wo sind wir hergekommen, wäre das für meine Wahrnehmung fatal gewesen, wenn die sich da durchgesetzt hätten. Diese Grundwurzel Pariser Basis, die studieren und nochmal wahrnehmen, was sind wir denn? Was ich um mich herum jetzt mal wahrgenommen habe, ist, es scheint so, das ist so eine Wahrnehmung aus dem Radio, WDR5, dass die Vokabel Spiritualität immer mal wieder aufgetaucht ist. Wir sind ja in einer Phase des Nichtglaubens oder in einer Phase des Atheismus, in einer Phase der Christentumsablehnung meinethalb. Auf der anderen Seite sehen wir die Muslime um uns herum, vor allem die Frauen, da wird es ja deutlich, die zu ihrem Glauben stehen. Denn sonst würden die ihr Kopftuch nicht aufhaben. Und das ist, finde ich, schon sehr demonstrativ. Es könnte Sinn machen, noch mal genauer hinzuhören, hinzuschauen, was ist das mit dem Spiritualismus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass grundsätzlich in weiter Bevölkerung man den Himmel ausblenden will weiterhin und zu gucken, gibt's da Anknüpfungspunkte an diesem Bedürfnis der Leute? Jetzt kommen wir vielleicht nicht über die Staaten, über die ganz normalen Gruppen nicht an sie ran. Nicht mehr so ohne weiteres an sie ran. Welche Vehikel haben wir als CVJM, die schräg ungewöhnlich sind, wie das, was ihr hier gerade mit mir hier treibt? Podcast. Also vor 20 Jahren hätte da keiner dran gedacht, dass ich euch hier da so auf meinem Laptop so habe und ihr mir fröhlich zugrinst. Was für ungewöhnliche Wege, die jetzt total gar nicht das sind, was klassisch gewesen ist, ja, wir an diesen Punkt rankommen, Spiritualität, könnte etwas sein aus dem, was mir in diesen Tagen ein paar Mal begegnet ist. Denn wenn das Zentrum ist, unser Christsein, dann ist das auch unsere Marke, die uns unvergleichlich macht zu anderen. Andere können andere Sachen viel besser Baumhäuser bauen als vielleicht wir, aber wir können Baumhäuser bauen mit, Achtung, mit einer Bibelecke an einer Eiche oder so. Das wäre dann das Alleinstellungsmerkmal unseres Baumhauses oder so. Also mit diesem Fund wuchern, weil wir da etwas anzubieten haben, den Menschen, was so in dieser Kombi vielleicht nicht anzubieten ist. Und von daher die Geschichte mit White Church, da in Kirchen, die gar nicht mehr bedient werden oder nur noch einmal im Monat oder zwei Monate kommt mal ein echter Pastor vorbei, die für eine Ortschaft spirituell wieder zu füllen und den Leuten Angebote zu machen. Ja, in diese Richtung könnten wir wieder eine Perspektive haben.
Vielen Dank, Eckart, für deine ganzen Ausführungen und all das, was du da im Archiv so durchwühlst und für uns erlebbar machst. Ich bin selbst wenig geschichtsinteressiert bisher so, aber dir zuzuhören macht Spaß und Laune, weil du es auf eine gut, leicht verständliche Art rüberbringst. Vielen Dank dafür.
Ja, gerne. Ist nicht alles ganz akkurat. Das sind eher so die groben Linien, die ich versuche weiterzugeben. Für Akkuratess muss man nachlesen.
Das ermöglichen wir auch. Und das ist vielleicht eine schöne Überleitung zu unserer Rubrik.
Auf in die Praxis.
In der wir euch heute den Tipp geben, inspiriert von allem, was Eckart geteilt habt, schaut doch mal in die Geschichte eures eigenen Ortsvereins rein. Was gibt's da zu entdecken? Was findet ihr? Ich habe eine herzliche Einladung gehört, dass man, wenn man Informationen sucht, auch im Archiv des CVJM-Westbunds anfragen kann, dass es da über die Entstehung fast jedes Ortsvereins noch Dokumente gibt. Da ist ein Ja vom Archivar. Aber macht euch doch auch mal auf die Suche nach euren Wurzeln und vielleicht auch bewusst zu fragen, warum sind manche Dinge bei uns so, wie sie sind und was ist das an unserer Geschichte, an unserer Tradition, was wir bewahren wollen, was wir mit in die Zukunft nehmen wollen und gibt es vielleicht auch Sachen, die mehr sowas sind wie Folklore. So hat Sandra Bilz das auf der BMT 2019 in ihrer Keynote genannt. Wir verlinken euch dazu auch nochmal ein Interview und einen Themenabendentwurf. Ist zwar jetzt schon 5,5 Jahre alt, aber vielleicht zu dem Thema immer noch hilfreich zu unterscheiden, was aus unserer eigenen Geschichte ist, aus sich selbst heraus eigentlich nicht mehr dienlich. Und was sind Traditionen, die wir als gutes geistliches Erbe, so wie du, Eckart, die Pariser Basis da benannt hast, auch mitnehmen wollen, weil wir da immer noch raus zehren, euch mal darüber auszutauschen. Wer sind wir als CVJM? Und wenn ihr jetzt von irgendwo anders herkommt, auch da auf Spurensuche zu gehen in die eigene Geschichte und zu fragen, von dem, was uns geprägt hat, was wir als Erbe mitbringen, was wollen wir auch mitnehmen auf unsere Schritte in die Zukunft?
Ich hätte noch was. Noch einen Nachtrag zu, was könnten wir vielleicht anders machen in der Zukunft, damit Zukünfte gelingen. Ich habe immer wieder beobachtet, dass, und das ist toll, auch in der Beziehung, in der Begegnung, wir in leitenden Funktionen von Ortsvereinen Menschen haben, die in Treue, aber über Jahre, manchmal Jahrzehnte, Leitungsverantwortung übernommen haben. Ein Vorsitzender, der 20 Jahre oder 30 Jahre dieses Amt innehatte. Und das ist gefährlich, weil da in dieser Situation sich dann alles, was nachwächst, gemütlich auf dieser Matratze ausruhen kann. Da kann nichts nachwachsen an Inspiration, an Ideen etc., weil der oder die, manchmal sind es ja dann auch drei oder vier sogar, die einen solchen Vorstand bilden oder gebildet haben, da im Grunde genommen einen zu großen Schattenwurf bringen. Da müssen wir Mut machen, dass junge Leute dann tatsächlich in einer Jahreshauptversammlung aufstehen und sagen, ey, das wollen wir jetzt mal probieren. Auf der anderen Seite, dass diese Langjährigen es zulassen, dass Jüngere in die Verantwortung kommen und dass diese Langjährigen vielleicht auch befähigt werden, dann Tutoren zu sein für die Youngsters, die jetzt drankommen, um da jetzt Verantwortung zu übernehmen. Denn ich glaube, mancher Verein ist einfach auch an diesen überlangen Amtszeiten erstickt. Ich habe einen Verein vor Augen, wo dann eine jüngere Generation rangekommen ist, aber wie schwierig das dann war, weil keiner hat überblickt, was alles der Vorsitzende an Schriftverkehr, an Dingen getan und getrieben hat. Und das war tatsächlich eine Lehrzeit dann für die Person, die dann da eingestiegen ist. Die haben es zu zweit erstmal gemacht und dann hat eine der beiden dann tatsächlich den Kopf für alles hingehalten. War eine richtige Lehrzeit, wahrzunehmen, was alles dranhängen könnte an solch einem Amt. Also Young Leaders scheint mir hier eine ganz, ganz wichtige Geschichte zu sein. Und also jetzt nicht die Revolution proben, aber da ins Gespräch zu kommen, auch mit den Älteren und zu sagen, komm, wir wollen auch mal die grüne Wiese sehen.
Vielen Dank für diesen wichtigen Nachtrag. Ich glaube, wir beide unterstreichen das gerne mit einem großen Ausrufezeichen.
Einen sehr großen.
Da auch dieser Podcast oder diese Folge irgendwann enden muss, und nichts ist ja für die Ewigkeit, komme ich mal zum Werbeblock. Wir haben vorhin gelernt, dass der Westbund mal eine Krankenversicherung hatte und eine Sterbekasse. Das war, habe ich noch nie gehört. Was er heute noch hat, ist ein CVM-Shop. Und da gibt es ganz viele tolle Sachen mit und ohne CVM-Dreieck. Zum Beispiel die Zukunft-Kollektion, T-Shirts, Pullis und was man sich so vorstellen kann mit unserem Perspektivlogo und Papierfliegern und ja, einfach frische CVM-Kleidung, schaut da gerne mal vorbei. Alles, was ihr bisher kennt, gibt es natürlich weiterhin, andere Textilien, für Posaunenchöre war es, Bücher, CDs, Geschenkartikel, wenn es mal wieder was als Mitarbeitenden Dankeschön braucht oder so. Schaut da gerne vorbei auf der Homepage.
Genau, verlinken wir euch auch gerne. Und eben haben wir es schon gehört von der Vorstandsarbeit. Und das ist ein bisschen der Teaser auf die Folge, die euch in 2 Wochen erwartet. Wir freuen uns, mit Daniel Rempe über den CVM Emotion ins Gespräch zu kommen, die ein anderes Modell der Vorstandsarbeit für sich von Anfang an etabliert haben, nämlich einen Vorstand ohne festen Rollen. Wie das funktioniert, wenn es keinen ersten Vorsitzenden gibt, wie dann Aufgaben verteilt werden und ob das überhaupt eine konforme Satzung haben kann, all das klären wir im Gespräch in 2 Wochen. Hört gerne rein, Wenn wir mit Auf in die Zukunft wieder am Start sind.
Wenn es um die Zukunft geht, dann dürfen wir die Jahreslosung nicht aus dem Blick verlieren. Denn da heißt ja, prüfet alles, aber das Beste behaltet. Und hier würde ich wirklich den Punkt auf das Prüfen legen. Wirklich hingucken, was gibt es denn alles? Was haben wir denn für Möglichkeiten? Zu schauen, was sind unsere Möglichkeiten, wie sind wir ausgerüstet als Ortsverein und mal alles auf den Tisch legen und dann aber an irgendeiner Stelle dann mal zulangen und mal ausprobieren und zu machen. Also wenn es auch um die geistliche Basis geht, ich glaube, zu dieser Thematik ist unsere diesjährige Jahreslosung, auch die könnte man direkt hinter die Pariser Basis klemmen.
Passt. Ja, das stimmt.
Passt.
Ich versuche, einen Schlusspunkt zu setzen. Eckhard, vielleicht hast du gleich nochmal die Chance, was zu sagen. Du bist kein Fan der Glaskugel, das habe ich rausgehört. Und trotzdem eine Frage, Was würdest du dem Westbund zum 200-jährigen Jubiläum als Botschaft hinterlassen?
Da ich ja, das ist jetzt mit dem zwinkernden Auge, da ich ja mich um das Archiv kümmern darf, älteste Dokumente 1847, da können wir so richtig viel nachlesen, was so in den letzten Jahrzehnten passiert ist. Ja, aber wenn wir 200 feiern, dann sind die letzten Jahre oder da sind jetzt die kommenden Jahre im Archiv nicht mehr zu finden. Bis aufs CVM-Magazin und vielleicht das eine oder andere Protokoll, weil nämlich zwischenzeitlich alles digital läuft. Und im Moment weiß noch keine Socke genau zu sagen, wie kriegen wir das, was wir heute so alles bewegen, was wir so produzieren, wie kriegen wir das so hin, dass man das dann, wenn wir 200 Jahre alt werden, also 25 Jahre oder so um den Dreh, dass man das dann noch vorhat. Hey, jedes Jahr ist jeder Ortsverein aufgefordert, den Berichtsbogen auszufüllen. Und die haben wir. Und wenn ein Ortsverein sich auch fragt, nicht, wir feiern unser 150-Jähriges und selber nichts mehr haben, aber wir haben die Berichtsbögen noch alle da. Dann kann man darin Entwicklungen ablesen. Aber seit 2-3 Jahren laufen die Berichtsbögen digital. Und mir kann in der Verwaltung niemand sagen, wie werden wir die in 25 Jahren noch zugänglich haben. Und auch so zugänglich, dass man den Namen eines Ortsvereins da reinbringt und dann den Ausdruck bekommt, ich habe wenig Vertrauen in dieses Digitale. Ich habe das jetzt schon festgestellt, bei dem Gesamtverband, die haben auch ein Archiv, haben auch einen Archivkatalog, den sogar digital gehabt mit einer entsprechenden Software. Diese Software funktioniert nicht mehr auf heutigen Rechnern. Der digitale Archivkatalog ist für einen Eimer. Glücklicherweise gibt's noch 2 ausgedruckte Exemplare, von denen ich eins in die Hand bekam und konnte es digitalisieren als PDF und kann es mir selber ausdrucken. Das ist meine große Sorge als Archivmensch und jemand, der ganz viel Spaß an Staub und Altpapier hat. Und das hat dann auch was mit Zukunft zu tun. Denn Zukunft will ja immer wieder auch zurückgucken. Wo kommen wir denn eigentlich her? Was ist gewesen? Mit dem zwinkernden Auge.
Vielen Dank, Eckart, für diese Folge und deine intensive Arbeit und Vorarbeit. Beeindruckend. Vielen Dank.
Ja, danke dir. Und damit sagen wir Tschüss und freuen uns auf mehr in 2 Wochen. Macht's gut.
Ciao, ciao.
Tschüss. Danke.